Sie hören den Artikel Friedrich I., Heiliges Römisches Reich, Kapitel Das Barbarossabild der Nachwelt, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Das Barbarossabild der Nachwelt. Beurteilung im Mittelalter. In der historiographischen Überlieferung vollzog sich ein Wandel der Leitbilder und Normen. Neben traditionellen christlichen Normvorstellungen trat in der stauferfreundlichen Geschichtsschreibung das sich im 12. Jahrhundert ausbildende ritterliche Herrscherideal stärker hervor. In den Kämpfen Barbarossas mit den italienischen Städten werden die heldenhafte Tapferkeit und die überlegene Kampfkraft des Herrschers als ritterlicher Held demonstriert. Die gegnerischen italienischen Städte werden als hochmütig beurteilt und als Gegenpart zu dem im göttlichen Auftrag kämpfenden Herrscher Barbarossa porträtiert. Die Städte scheinen sich als Gegner des Kaisers gegen die gottgewollte Ordnung zu erheben, und Barbarossa ist der Vollzieher der göttlichen Rache. Auf der Gegenseite wird Barbarossa in der italienischen Stadtgeschichtsschreibung der Treulosigkeit, Bestechlichkeit und Parteilichkeit bezichtet. Für den italienischen Rhetor Boncompagno da Signa war Barbarossas ruhmloser Tod die verdiente Strafe Gottes für die Kriege gegen die italienischen Städte. Die Grausamkeit der Kriege führte aber auch dazu, dass erstmals der aus dem antiken Rom stammende Begriff Furor Teutonicus auf Deutsch teutonische Wut nach fast völliger Vergessenheit wieder in der Geschichtsschreibung auftauchte. Die Chronik des Bischofs Otto von Freising gilt als Höhepunkt mittelalterlicher Weltchronistik. Der Freisinger Bischof gehörte bis zu seinem Tod nicht zu den engsten Vertrauen des Königs. Otto erhoffte sich durch sein Geschichtswerk über die Taten Friedrichs königliche Unterstützung für die Freisinger Kirche. Mit Barbarossas Herrschaft sah Otto eine neue Zeit anbrechen. Nach Ottos Tod 1158 führte sein Freisinger Kapellan, Notar und Privatsekretär Rahewin das Werk fort und schloss es vor Ende Juli 1160 ab. Neben den Auseinandersetzungen mit den italienischen Städten prägte der Konflikt zwischen Kaiser und Papst das Bild Barbarossas in der Historiographie. Das Papstschisma wurde bei dem in den 1180er Jahren entstandenen panegyrischen Heldengedicht Ligurinus weitgehend ausgeblendet. Sein Autor Gunther stand offenbar in enger Beziehung zur kaiserlichen Familie und konzipierte sein Werk für den staufischen Herrscherhof. Ebenfalls schilderte der Dichter des Carmen de Gestis Fredericii Primum Imperatoris in Lombardia das Verhältnis von Kaiser und Papst als harmonisch und verheimlichte das Schisma. Die wachsende Distanz Barbarossas zum Kölner Erzbischof wird in der Kölner Königschronik deutlich. In ihr wird bis zum Jahr 1174 der Aufschwung des Reiches unter Barbarossa beschrieben und die kaiserliche Autorität gerühmt. Mitte der 1180er Jahre wurde die Chronik von einem anderen Verfasser unter veränderter Konzeption fortgesetzt. Es ging nun um Kölner Bistums- und Herrschaftsgeschichte. Barbarossas zweiter Kreuzzug, der dritte Kreuzzug nach üblicher Zählung, erschien in zeitgenössischer Sicht als unheilvoll und unwürdig. Sein ruhmloser Tod erfuhr jedoch schon bald eine Umdeutung. als kaiserlicher Kreuzritter im Kampf gegen die Heiden an der Spitze. Rezeption. In der Erinnerung war zunächst Friedrich II. Bedeutsamer als sein Großvater Friedrich I. Barbarossa. Der Kaiser werde am Ende der Zeiten zurückkommen und Reich und Kirche erneuern. Zum Ende des Mittelalters wurde diese Vorstellung allmählich von den Humanisten auf Friedrich I. Barbarossa übertragen, denn Friedrich II. Verbrachte mit 28 von 39 Herrschaftsjahren die meiste Zeit in Italien und konnte daher kein geeigneter Repräsentant Deutschlands sein. Im Volksbuch von Kaiser Friedrich Barbarossa 1519 eroberte Barbarossa entgegen den historischen Tatsachen Jerusalem und starb nicht im Salef, sondern ging nur verloren und kehrte nach einiger Zeit zurück. Barbarossa entwickelte sich im 19. Jahrhundert nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches 1806, den Befreiungskriegen gegen Napoleon 1813/14 und der sogenannten Kleinstaaterei Deutschlands zum Bezugspunkt des nationalen Macht- und Einheitsgedankens. Diese Rolle fiel Barbarossa nicht zuletzt durch den Umstand zu, dass dieser Kaiser im Reich keine Grabstätte hatte. Barbarossa wurde zum schlafenden, aber wiederkehrenden Kaiser im Kyffhäuser und damit zur erhofften Symbolfigur der nationalen Sehnsüchte der Deutschen. Durch die Sagensammlung der Brüder Grimm, Friedrich Rotbart im Kyffhäuser aus dem Jahr 1816 und das Gedicht Barbarossa von Friedrich Rückert von 1817 wurde die Kyffhäuser-Sage für ein größeres Publikum erschlossen. Julius Schnorr von Karolsfeld malte 1832 den Tod Barbarossas als Folge eines Badeunfalls. Sein Werk erinnert an das Bild Grablegung Christi von Raphael. Damit konnte Barbarossas Tod mit dem Tod eines nationalen Erlösers verglichen werden. Im 19. Jahrhundert wurde Barbarossas Fußfall vor Heinrich dem Löwen ein häufig auftauchendes Motiv in der Historienmalerei. Die Szene inspirierte in der Historienmalerei Hermann Wislicenus, Wilhelm Trautschold und Philipp von Foltz. Am Fußfall des Kaisers in Chiavenna ließ sich das Scheitern der mittelalterlichen Zentralgewalt und die Kontroverse über die kaiserliche Italienpolitik als Bestandteil kleindeutscher oder großdeutscher Debatten über die nationale Frage anschaulich illustrieren. Durch die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 mit einem Hohenzollern-Kaisertum an der Spitze wurde nach damaliger Vorstellung das mittelalterliche Reich wieder aufgerichtet. Mit Kaiser Wilhelm I. mit dem zusätzlichen Namen Barba Blanca, auf Deutsch Weißbart, sei Friedrich Barbarossa, der Rotbart, endlich wieder erstanden. Der Hohenzollerkaiser vollendete mit der Reichsgründung, was der Staufer Barbarossa im 12. Jahrhundert begann. 1875 wollte der Münchner Professor Johann Nepomuk Sepp mit der erfolgreichen Zurückführung der Überreste des alten Barbarossa die deutsche Nation in heilige Begeisterung setzen. Für dieses Projekt gewann er Otto von Bismarck. Sepp und mit ihm Hans Brutz, der Verfasser der ersten wissenschaftlichen Biografie Barbarossas, reisten auf Kosten des Reichskanzleramtes per Schiff in den Orient. Jedoch blieb die Meerfahrt nach Tyrus erfolglos. Mit der Einweihung des Kyffhäuser-Denkmals 1896 erreichte die Barbarossa-Verehrung als Nationalmythos einen Höhepunkt. Der Mythos Barbarossa überstand die politischen Einschnitte 1918 und 1933 unbeschadet. Im Nationalsozialismus musste Barbarossa für die aggressive Ostpolitik herhalten. Adolf Hitler nannte den Angriffskrieg gegen Russland im Juni 1941 Unternehmen Barbarossa. Erst 1945 endete der Nationalmythos Barbarossas. In der Folgezeit setzte eine Regionalisierung und Entpolitisierung seiner Person ein. In Italien verlief die politische und nationale Entwicklung ähnlich wie in Deutschland. Die Konflikte Barbarossas mit den italienischen Kommunen wurden in nationale Geschichtsbilder eingebettet. In der Epoche des Risorgimento stand in Italien auch das Ringen um eine nationale Einigung im Vordergrund. Die Stadt erschien als wichtige Vorbedingung der modernen Welt und vor allem der Demokratie. Die Kämpfe zwischen Barbarossa und den oberitalienischen Kommunen wurden als Konflikt zwischen Demokratie und Monarchie verklärt. Der national motivierte Freiheitskampf städtischer Bürger gegen einen tyrannischen Fremdherrscher galt als ein Vorläufer im Kampf, sich der deutschen Kaiserherrschaft der Habsburger zu entledigen. Die Niederlage Barbarossas bei Legnano wurde im italienischen Geschichtsbewusstsein zum Sinnbild von nationaler Selbstbestimmung gegen Fremdherrschaft. In Mailand gilt Barbarossa bis heute als Symbol einer drückenden Fremdherrschaft. Neben staufischen Feindbildern gibt es in der Lombardei aber auch eine sehr positive Erinnerungskultur an Barbarossa. In kaiserfreundlichen Kommunen wie Como, Lodi und Pavia gilt der Staufer als Förderer der eigenen Stadtentwicklung. Der staufische Herrschaftsanspruch gab ihnen die Möglichkeit, sich gegenüber dem mächtigen Mailand kommunale Autonomie zu sichern. Als Reaktion auf das 2008 gefeierte 850. Jubiläumsjahr ihrer Gründung wurde in Lodi Ende 2009 ein Barbarossa-Reiterdenkmal eingeweiht. Eine moderne Rezeption ist der Historienroman Baudolino aus dem Jahr 2000 von Umberto Eco und der 2009 von Renzo Martinelli gedrehte Film Barbarossa. Geschichtsbilder und Forschungsperspektiven. Die Historiker des 19. Jahrhunderts fragten nach den Gründen für die verspätete Entstehung des deutschen Nationalstaats. Sie suchten im Mittelalter nach den Gründen für dieses Geschehen und insbesondere nach den Ursachen für die Schwäche des Königtums. Die nationalgestimmten Historiker beschrieben die Geschichte des mittelalterlichen Deutschen Reiches unter dem Gesichtspunkt der Macht. Die mittelalterlichen Könige und Kaiser wurden als frühe Repräsentanten einer auch für die Gegenwart ersehnten, starken, monarchischen Gewalt angesehen. Das Urteil über einzelne Herrscher orientierte sich an Modernisierungstendenzen, deren Ziel der moderne Staat und seine Verfassung mit einer starken monarchischen Zentralgewalt war. Die Fürsten mit ihren egoistischen Partikularinteressen und das machtversessene Papsttum mit seinem Streben nach Vorrangstellung über die weltlichen Herrscher galten für die nationalliberalen Historiker als Totengräber der Kaisermacht. Ganz entscheidend wurde das historische Urteil von der Frage bestimmt, ob einzelne Könige gegenüber den beiden Gewalten die Machtbasis zu bewahren und zu steigern verstanden oder ob sie zum Niedergang der Zentralgewalt beigetragen haben. Unter dieser Perspektive kam Barbarossa eine entscheidende Rolle zu. In seinem fünften Band der 1880 erschienenen Geschichte der deutschen Kaiserzeit hob Wilhelm von Giesebrecht die Bedeutung des Staufers für unsere nationale Entwicklung hervor. Nach diesem Geschichtsbild habe die politische Aufgabe Barbarossa vornehmlich in der Stärkung der monarchischen Zentralgewalt bestanden. Der mittelalterliche Herrscher wurde in der historischen Meistererzählung zu einem kühl kalkulierenden Kabinettspolitiker, der im Reich so verfährt, als ob er gewusst und gewollt hätte, dass es einmal der spätere deutsche Nationalstaat sein werde. Sein jahrzehntelanger Kampf gegen Papst Alexander III. Galt als Nachweis für sein Bestreben, eine starke monarchische Gewalt gegenüber dem päpstlichen Überordnungsanspruch zu bewahren. Der von Barbarossa lange betriebene Sturz des Herzogs Heinrichs des Löwen und die Zerschlagung seiner beiden Herzogtümer wurden aus einem Dualismus zwischen Kaiser und Fürst erklärt. Heinrichs Sturz galt zugleich als Gipfel und Wendepunkt im staufisch-welfischen Konflikt. Die Italienzüge wurden durch die Erschließung finanzieller Mittel für das Königtum im wirtschaftlich weiterentwickelten und wohlhabenderen südlichen Reichsteil gerechtfertigt. Die Gegenmeinung deutete die Italienzüge als die Ursache für die Zersplitterung Deutschlands und sah die jahrelangen Konflikte mit dem Papst und den oberitalienischen Städten als hinderlich für die nationale Einigung im Norden an. Im daran anschließenden Sibell-Ficker-Streit wurde über Vor- und Nachteile der Italienpolitik für die deutsche Nation gestritten und die mittelalterlichen Kaiser wurden danach beurteilt, ob ihr Verhalten die nationale Entwicklung späterer Zeit gefördert oder gehemmt hätte. Den Hintergrund bildete die damals aktuelle Kontroverse über die Gestaltung eines deutschen Nationalstaats, in der kleindeutsche und großdeutsche Lösungsvorschläge einander gegenüberstanden. Erst nach 1945 veränderte sich das Geschichtsbild von Barbarossa. Die Medievistik kam zu realistischeren Vorstellungen über die politische und soziale Wirklichkeit und in den folgenden Jahrzehnten zu neuen Einsichten über die Funktionsweise mittelalterlicher Staatlichkeit und Königsherrschaft, die personalen Bindungen, die symbolische Kommunikation und die konsensuale Herrschaft. Im Jahr 1977 rückte die Stuttgarter Staufer-Ausstellung Barbarossa in abendländische Bezüge. Sein Kaisertum aus schwäbischen Wurzeln wurde als Erfüllung höfischer Kultur in europäischer Weite gefeiert. Seit den 1980er Jahren wurden von Gerd Althoff die symbolischen Verhaltensweisen nicht mehr nur als anekdotische Ausschmückung in den Quellen gedeutet, sondern als wichtige Aussagen über die Funktionsweise der mittelalterlichen Königsherrschaft. Anlässlich seines 800. Todesjahrs 1990 widmete der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte ihm eine Doppeltagung. Dabei standen die Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des Kaisers im Blickpunkt. In der 1990 erstmals erschienenen und bis heute mehrfach aufgelegten Biografie von Ferdinand Oppel wird Barbarossa weder als Staatsmann noch als Reaktionär verstanden. Werner Hechberger konnte 1996 nachweisen, dass der staufisch-welfische Gegensatz, der lange für das 12. Jahrhundert als die grundlegende politische Konstellation betrachtet wurde, keine zeitgenössische politische Koordinate, sondern ein modernes Forschungskonstrukt war. Dadurch entwickelten sich neue Perspektiven auf das Ausmaß welfischer Unterstützung bei Barbarossas Herrschaftsantritt und das Verhältnis zwischen Barbarossa und Heinrich dem Löwen. Der Sturz des Löwen wird nicht mehr als ein von Barbarossa zielstrebig verfolgter Plan eingeordnet. Die jüngere Forschung betont bei Heinrichs Sturz vielmehr die Teilhabe der Fürsten an der Königsherrschaft, die zum selbstverständlich praktizierten konsensualen Entscheidungsgefüge gehörte. Barbarossa wird beim Sturz des Löwen nicht mehr als Jäger des Löwen, sondern vielmehr als Getriebener der Fürsten charakterisiert. Mit dem Begriff der konsensualen Herrschaft wird aber auch Barbarossas Königsherrschaft grundsätzlich charakterisiert. Die Suche nach dem Konsens und das enge Zusammenarbeiten mit den Großen ist für die Forschung ein zentrales Merkmal seiner Herrschaftsausübung, weshalb er auch als Fürstenkönig bezeichnet wurde. In der jüngeren Forschung gewinnen Ehre und Treue in einem epochenspezifischen Sinne als Motive für Herrschaftspraxis und Politik Barbarossas eine große Rolle. Knut Görich versteht Ehre dabei nicht als moralischen Wert, sondern als die rein äußerlich gezeigte Ehre einer öffentlich gezeigten Anerkennung von Rang und Herrschaft des Kaisers. Er sah in der unbedingten Wahrung des Honor Imperii, der Ehre des Reiches, eine wesentliche handlungsleitende Vorstellung. Mit der Verteidigung, Wahrung und Demonstration des Honor Imperii versuchte er, die politischen Einstellungen und Handlungsweisen des Kaisers zu begründen. Als Ursache für politische Konflikte gelten nicht mehr große politische Ideen und Konzeptionen, sondern gegenläufige Ansprüche auf Status und Ehre in einer ranggeordneten Gesellschaft. Im Jahr 2011 lieferte Görich mit einer umfassenden Biografie eine Synthese des derzeitigen Forschungsstandes. Danach war Barbarossas Handeln vom Habitus des mittelalterlichen Kriegeradels bestimmt, in dem Ehre, Gewalt und das Bedürfnis nach rühmendem Andenken ganz nah beieinander lagen. Er war also in den Konflikten mit dem Papst und den italienischen Städten und heute fremd erscheinenden Handlungserwartungen und Handlungszwängen ausgesetzt. Der Artikel Friedrich I., Heiliges Römisches Reich, Kapitel Das Barbarossa-Bild der Nachwelt, wurde vom Benutzer Blick am 21. Dezember 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Friedrich I., Heiliges Römisches Reich. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.